Sie hören eine Aufnahme der Gastveranstaltung des Kepler Salon Linz vom 16. November 2011 zum Thema Solarenergie, das Öl der Zukunft. Zu Gast ist Professor Sarićivci vom Institut für organische Solarzellen an der Johannes Kepler Universität Linz. Gastgeberin ist Eva Schobesberger.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe heute das Vergnügen, Sie im Namen der Grünen Linz hier begrüßen zu dürfen. Und ich bin überwältigt, wie viele Menschen heute da sind. Und ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich aus diesem Grund auch davon absehen werde, dass ich jemanden namentlich begrüße. Ich kann Sie nämlich gar nicht alle sehen und da ist das Risiko zu hoch, dass ich jemanden ganz besonders wichtigen vielleicht übersehe. Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, als Umweltstadträtin von Linz ist es mir eine ganz besondere Freude, heute hier den Herrn Professor Sarićivci willkommen zu heißen. Und das ist auch ein ganz besonderer Anlass. Also der Hintergrund, warum wir diese Veranstaltung machen, ist relativ leicht erklärt. Wir setzen uns auf politischer Ebene und in der Stadt Linz auch sehr intensiv auf der Umsetzungsebene mit Energiefragen auseinander, haben hier gerade ein Energieeffizienzprogramm am Laufen, das sehr ambitioniert ist, sich über die gesamte Unternehmensgruppe der Stadt spannt, um in weiterer Folge dann ganz konkrete Maßnahmen, umsetzungsreife Maßnahmen auch an die Bevölkerung weiterzugeben. Und wenn man so eine Koryphäe auf der Uni hat, ist es sehr naheliegend, diese Koryphäe zu fragen, ob sie nicht bereit wäre, in die Stadt zu kommen und einen allgemeinen Vortrag zu halten, was sich da auf wissenschaftlicher Ebene tut. Das ist schon ein Weilchen her, dass wir da miteinander gesprochen haben, aber der Herr Professor hat zu meiner großen Freude gleich Ja gesagt. Und der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Weil nämlich seit gestern ist offiziell bekannt, dass der Herr Professor hier in Linz bleiben wird. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ich leihe mir jetzt kurz die Worte vom Rektor, der in seiner Presseaussendung von gestern gesagt hat. Ich wollte Professor Sarićivci unbedingt halten. Er ist einer unserer Leuchtturmprofessoren, die für den hervorragenden Ruf der JKU verantwortlich sind. Ja. Heute ist er hier und wird uns etwas erzählen über seine neuesten Forschungsergebnisse und was sich da im wissenschaftlichen Bereich so tut. Grundsätzlich ist aus meiner Sicht da festzuhalten, dass nach wie vor, trotz Fukushima und anderer Katastrophen, die da stattgefunden haben, Milliarden in die Forschung am Atomsektor fließen und das Geld im Forschungsbereich, wenn es um neue erneuerbare Energie geht, einfach marginal vorhanden ist. Das hätte uns auch fast den Herrn Professor in Linz gekostet, der aufgrund wenig vorhandener Forschungsmittel und aufgrund von 5 tollen Angeboten anderer Universitäten fast die Stadt verlassen hätte müssen. Umso erfreulicher ist, dass das nicht passiert ist und dass er heute da ist. Ich will Sie jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Neben mir sitzt Herbert Schorn, das freut mich auch ganz besonders. Das war auch keine große Überredung, hier die Nachrichten von einer Kooperation zu überzeugen. Ich freue mich, dass das geklappt hat und dass Herbert Schorn heute moderieren wird. Bitte.
Gleich einmal zu Beginn die Frage, können Sie mich hören? Freundliches Nicken. Lebt noch jeder? Ist noch niemand erdrückt da erinnern? Ich schaue mal zu den Stehplätzen. Naja, ich glaube, wir müssen das sehr kurzweilig gestalten. Ja, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Herbert Schorn. Ich wurde schon sehr freundlich vorgestellt. Ich bin Lokaljournalist von den Oberösterreichischen Nachrichten und zuständig für den Teil Land und Leute Linz. Den Ablauf haben wir uns so vorgestellt. Zuerst wird Professor Sarićivci die Grundlagen seiner Arbeit vorstellen. Er ist Leiter des Instituts für Physikalische Chemie an der Johannes Kepler Universität und Chef des Linzer Instituts für organische Solarzellen. Und danach, das wird ungefähr eine Dreiviertelstunde in etwa dauern, und danach ist noch genügend Zeit, um zu diskutieren. Herr Saricicci freut sich schon auf Ihre Fragen und Stellungnahmen. Zuerst möchte ich aber meinen Gesprächspartner ganz kurz vorstellen. Niazi Seda Saricicci wurde 1961 in der Türkei in Anatolien geboren. Den ersten Kontakt zu Österreich knüpften Sie schon sehr bald, wie ich gelesen und gehört habe, nämlich Sie besuchten in Istanbul das St. Georges-Gymnasium. Das ist eine österreichische Eliteschule. Und Sie schlossen mit Auszeichnung ab und hatten daher die Wahl, an einer österreichischen Universität zu studieren. Die erste Wahl wäre eigentlich ein Musikstudium gewesen. Das ging aber in die Hosen, weil Sie die Aufnahmeprüfung nicht schafften. Stattdessen haben Sie dann glücklicherweise Physik gewählt. Nach dem Studium sind Sie dann nach Deutschland gegangen und nach Amerika, wo Sie dann Assistent des späteren Nobelpreisträgers Alan Heeger in Santa Barbara in Kalifornien wurden. 1996 kamen Sie dann schließlich nach Linz an die Johannes Kepler Universität, wo Sie eben das Institut für Physikalische Chemie seither leiten und ab dem Jahr 2000 das Linzer Institut für organische Solarzellen. In Ihrer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigen Sie sich vor allem mit erneuerbarer Energie und forschen vor allem, wie Solarenergie in chemische Energie umgewandelt werden kann. Und wie Sie aus Sonnenenergie Benzin herstellen wollen, das müssen Sie selber erklären, das kann ich nicht. Professor Saricicci, wir haben das schon gehört, ist auch ein internationaler Top-Wissenschaftler. So wurde er zum Beispiel 2006 zum besten türkischen Wissenschaftler gewählt und heuer von der Material Scientist Community unter den 100 besten Materialwissenschaftlern weltweit auf Platz 14 gereiht. Also das ist schon einiges und da sind wir natürlich sehr stolz, dass wir so eine Koryphäe in Linz haben. Und umso glücklicher sind wir, dass es auch gelungen ist, Sie und Ihre Forschungen und das Institut in Linz zu halten. Professor Saricicci ist verheiratet mit Gattin Veronika, die stammt aus Kärnten. Sie haben zwei Kinder, Boris und Caroline, und Sie sind auch ein politisch engagierter Mensch. Sie waren bis zum Jahr 2009 im Gemeinderat in Linz und haben dort für die SPÖ kandidiert und waren dort Mitglied. Jetzt aber genug mit der Vorstellerei. Ich bitte Professor Saricicci um den Vortrag. Noch einmal für alle den Titel des Vortrages: Solarenergie, das Öl der Zukunft oder warum eine Sonne mehr Strom als 600.000 Atomkraftwerke produzieren kann und wie aus Sonnenenergie CO2-neutrales Benzin gewonnen werden soll. Ich bitte Sie.
So, ich bedanke mich herzlichst für die Einladung. Ich darf vielleicht sitzend vortragen, weil ich glaube, da wäre es besser, wenn ich mich da nicht viel bewege mit dem, was ich da jetzt anhabe. Also das stimmt schon. Also die Verbindung natürlich zu Musik ist von Ihnen angebracht worden. Das ist nach wie vor eine sehr wichtige Sache in meinem Leben. Und ich behaupte, dass die Wissenschaft in der höchsten Ebene auch eine Kunst ist. Und so wie die Künstler, auch die Wissenschaftler müssen auch sehr viel Kreativität und Engagement neben natürlich harte Arbeit hineinbringen. Und deswegen glaube ich, dass es nicht immer so ein großer Widerspruch ist zwischen Kunst und Wissenschaft. Es kann auch beide gegenseitig sehr bereichern. Was natürlich das Thema anbelangt, ist sicherlich eine, wie Sie sehen, sehr überparteiliche und sehr wichtige Sache für unsere Zukunft. Und wenn ich jetzt etwas zu technisch werde, ich bitte um Verzeihung, ich werde versuchen, das innerhalb von diese 40 Minuten maximal zusammenzubringen. Und ich bin auch wirklich sehr erfreut, heute hier wirklich meine Kollegen, einige zu begrüßen und auch natürlich bekannte Freunde. Es ist immer eine sehr schöne Freude, zu Hause einen Vortrag zu halten, weil ich reise sehr viel und ich halte Vorträge in den ganzen Herrenländern der Welt. Und wenn man zu Hause vor eigenem Publikum einen Vortrag hält, hat das auch natürlich eine sehr emotionale Komponente. Es freut mich sehr und ich hoffe auf eine rege Diskussion, weil das Thema ist wirklich wichtig. Dieses Bild habe ich hier von meinem linken, von meinem langjährigen wissenschaftlichen Waffenkameraden, wenn ich sagen darf, Kameraden, Dieter Meister. Das ist wirklich ein Bild, das vieles zeichnet. Also wir sind, egal wie man dreht und wendet, mit fossilen Brennstoffen in einer endlichen Weise beschränkt. Wir können das nicht auf sehr lange Zeit halten. Die Zeit ist natürlich relativ, aber ich glaube, das war damals 2006, das der Titelblatt vom National Geographic. Da sehen Sie, da haben Sie wirklich sehr schön erkannt, nämlich das ist nicht das Ende vom Öl. Das wird sicher noch genug Öl geben in verschiedenen anderen Varianten, die wir heute nicht fördern können. Aber das wird das Ende sein vom billigen Öl. Das heißt, so einfach so verbrennen, wie wir das tun heute, wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr gehen. Und es hat damals zum Beispiel 2000 ein Gespräch, habe ich miterlebt mit dem Chief Technology Officer vom Shell Oil, das war in Utrecht, das war Van Andel. Er hat gesagt, der eigentliche Preis für Erdöl müsste auch noch für sie, hat er gesagt, der Preis vom Aspirin sein. Weil Aspirin ist ein wertvolles Erdölprodukt und irgendwann einmal wird der Preis des Erdöls zum Preis des Aspirins sozusagen annähern. Und da hat er wirklich meines Erachtens nach was Richtiges erkannt. Und viele solche Bilder habt ihr vielleicht gesehen. Das ist dieses berühmte Peak Oil, wie die Amerikaner sagen. In der Tat gibt es politisch manipuliert sehr viele ähnliche Bilder, die meines Erachtens nach viele sehr falsch sind. Aber das ist das Bild, wovon ich sagen kann, einigermaßen glaubwürdig, weil wir sehen hier zum Beispiel diese grüne Kurve, die, da sehen Sie die 48 Staaten der USA, die haben ihre Ölproduktionsmaximum schon in 1970 überschritten. Also seit 1970 geht in Amerika wirklich Ölproduktion unter. Ich war in Kalifornien, da zum Beispiel diese schöne kalifornische Küste war in den 40er Jahren voller Ölbohrungen, da habe ich Fotos gesehen, da können Sie gar nicht erkennen, was Malibu und Santa Barbara und Ventura so ausgeschaut haben. Heute gibt es keine einzige Ölbohrung mehr dort richtig, außerhalb ein paar, vielleicht ein paar im Meer. Warum? Man hat sie nicht einfach dicht gemacht, weil man das so wollte, sondern es ist eben dort kein Öl mehr gut zu fördern zu dem guten Preis. Und wir sehen auch sehr klar, europäische Produktion, Entschuldigung, da musste ich jetzt wieder zurück. Wie machen wir das jetzt? Genau. Zurück, genau. Und wenn wir das anschauen, die europäische Produktion, das ist 2000, das Peak schon gehabt, seit 2000 geht die europäische Produktion zurück. Und nicht deswegen, weil die Norweger nicht mehr fördern wollen, sondern da kommt eben nichts mehr raus. Also das sind reale Daten, die Sie da hier sehen. Russland, naja, gibt es irgendwelche widersprüchliche Aussagen, aber alle Erwartungen sagen auch, russische Produktion ist in diesen Jahren, in der jetzigen Zeit, ist schon beim Abklingen. Da bleibt nur noch, wie Sie sehen, Mittlerer Osten und daran kann man auch sofort erkennen, warum die politische sozusagen Spannung im Mittleren Osten steigt. Ich sage immer zu meinen, in meinen Vorträgen, die Ölkriege sind schon längst da. Diese haben schon angefangen und es wird in Zukunft sicher auch etwas schlimmer werden. Die zweite Ebene der Sache ist eben diese CO2-Geschichte. Und es ist für mich ein absolut unverständliches Geheimnis. Ich komme nicht dahinter, dass promovierte Wissenschaftler mit Titeln im Fernsehen aufstehen und sagen, sowas wie Ich meine, Global Warming, das ist Blödsinn, das kommt nicht in Frage. Also ich würde sicherlich das wissenschaftlich sehr unqualifiziert empfinden. Jeder kennt diese zwei Kurven, die auch der Al Gore in seinem Film sogar gezeigt hat. Das sind wissenschaftliche Daten. Das sind keine Erfindungen von irgendwem, sondern das sind Daten. Wenn man das anschaut, über Jahrtausende, Jahrhunderttausende, jedes Mal, wenn die CO2-Konzentration gestiegen ist, ist die Temperatur gestiegen. Das ist ein Befund. CO2 und Temperatur der Erde sind immer parallel gegangen. Zwar nicht vielleicht ganz deckungsgleich, ein paar Jahre hin und her, kann ich mir vorstellen, aber das ist ein Befund. Und der zweite da oben sehen wir zum Beispiel diese berühmte Messung, der Keeling. Und da ist auch eindeutig klar, jeder kann heute messen, wir sind schon bei 400 ppm gelangt, also heute in diesen Tagen. Das heißt, die CO2 steigt. Also es braucht nicht allzu große wissenschaftliche Ausbildung und Intelligenz zu erkennen, wenn beide Kurven wissenschaftlich stimmen sollten, dann müsste es irgendwann einmal auch die Temperatur steigen. Und das, was das bedeuten könnte, das will ich heute gar nicht erörtern. Naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir nehmen die CO2, die wir jetzt ausstoßen, fangen das auf und graben das irgendwo ins Erdinnere hinein. Das nennt sich CCS, das ist Carbon Capture and Sequestration. Das ist irgendwie ein, wenn man so will, Deponie für CO2, ohne irgendwelche Nutzung. Und das ist gar nicht so leicht. Also die ganze Technologie ist auch nicht so billig, nicht so leicht, aber sicherlich eine Idee, die man weltweit heute verfolgt. Was mir am intelligentesten natürlich erscheint, und das ist auch hier ein anderer Nobelpreisträger, nicht der Alan Hill, sondern George Ola, der ist im USC in Los Angeles. Also sein Vorschlag, und wo ich mich sehr, sehr anschließe, ist, wir sollten dieses CO2 nicht irgendwo deponieren, nicht in die Luft puffen, sondern wir sollten sie recyceln, zurückgewinnen als ein Brennstoff. Und Sie sehen also, das sind zwei Formeln da, das CO2 und dem CH4 ist das Methangas, das ist der Hauptbestandteil von Erdgas, vom russischen Erdgas, den wir bekommen. Und da unten ist CH3OH, das ist das Methylalkohol, Methanol, und das ist eben George Ola seine Lieblingssubstanz. Methanol ist nicht das Trinkalkohol oder diese Sugarcane-Alkohol von Brasilien, das sollten Sie nicht trinken, also das macht blind. Also das ist aber ein Monoalkohol und sicherlich ein guter Additiv, also in den Verbrennungsmotoren heute schon sogar einsetzbar. Da gibt es natürlich nach wie vor, wenn man so will, eine starke und auch lobbystarke und finanzstarke Gruppe, die über Nuklearenergie sehr viel propagiert. Naja, Nuklearenergie ist sicherlich eine CO2-freie Energie, das muss man natürlich anerkennen. Aber wenn ich das wirklich in Zahlen gieße, wir brauchen ungefähr 14 bis, einige sagen 20, aber jetzt sagen wir konservativ, 14 oder 10 Terawatt in den nächsten 20 Jahren. Das sind 10.000 Gigawatt. Die Leute müssen nochmal die Zahlen begreifen. Also viele reden einfach so dahin. Das heißt, wir brauchten 10.000 1 Gigawatt Nuklearreaktoren, um diesen Bedarf in 20 Jahren zu stillen. Rechnen Sie einmal die Tage, wie viel wir Tage haben bis dahin. Da kann man sofort sehen, wenn wir heute anfangen würden und jeden Tag eine neue 1 Gigawatt Nuklearenergie Powerplant aufstellen würden, angenommen, wir hätten das Geld, die Muße und die Lust dazu, wir wären nicht einmal so weit gekommen. Und das, was wir dann verbrauchten als Uranium, wahrscheinlich wäre in der gesamten Weltversorgung innerhalb wenigen Tagen ausgepufft. Also daran sieht man schon, die nukleare Energie, die Atomenergie ist nur ein Luxus für ein paar vielleicht reiche Länder, die sich halt dieses Luxus gönnen wollen. Aber für die Energiezukunft unseres Planeten hat nukleare Energie nur marginale Bedeutung. Das wird das nie spielen. Und natürlich, ich habe immer diese Frage gestellt. Ich will jetzt nicht über, ich bin selber ausgebildeter Physiker in dem Sinne. Ich habe sicherlich nichts gegen Nuklearphysik oder nukleare Forschung. Aber wegen Nuklearenergie will ich nur eine Frage stellen. Warum kann man Kraftwerke nicht versichern? Das bitte, jeder soll sich einmal das fragen. Heute können Sie alles versichern. Von der großen Zehe bis diese Haarsträhne. Die Leute werden froh, wenn sie irgendwas versichern. Aber es wird niemand Ihnen ein Atomkraftwerk versichern. Die Frage muss man makroökonomisch und politisch einmal betrachten. Und man hat es auch gesehen, natürlich in Fukushima, die unteren Bilder. Ich war übrigens im Juli und jetzt im September in Fukushima, nicht in dem Powerplant, aber in der Stadt. Also die Devastation dort ist phänomenal. Also, weil die können auch die Bauern dort leben, die können ihre Früchte oder ihre Dinge überhaupt nicht mehr verkaufen. Die Leute sozusagen graben ihre Ernte ein und ziehen aus. Also da gibt es massive Probleme, da muss man sagen. So, ich will jetzt ein paar Folien zeigen, die ich direkt vom Dieter Meissner bekommen habe. Es gibt natürlich andere erneuerbare Energien als die Solarenergie, das natürlich muss man auch fairerweise sagen. Wasserkraft, da sind wir in Österreich sicher gut und sehr gesegnet. Geothermie und oder Meeresenergien oder Wind oder Biomasse, die gibt es natürlich verschiedene Arten der neuen erneuerbaren Energien. Naja, Wasserkraft, wie Sie sehen, die Zahlen hier, das sind wirklich Realabschätzungen, da schließe ich mich gerne auch zu den Zahlen an. Die können natürlich plus, minus vielleicht 20% hin und her variieren, aber im Grunde genommen wird es nicht um eine Größenordnung variieren. Also die Wissenschaft in dieser Hinsicht ist solide und da sehen Sie, dass sogar theoretische Potenziale von Wasserkraft ist unter 5 Terawatt. Und wir brauchten, Vorsicht, 15 Terawatt. Und die reale Nutzung ist wahrscheinlich fast zu 60-70% schon ausgebaut. Also was wir noch mit Wasserkraft gewinnen können, ist, glaube ich, nicht allzu viel. Vielleicht in Österreich sind wir wirklich glücklich, aber weltweit gesehen wird Wasserkraft keine Probleme lösen. Geothermie ist interessant. Geothermie, ich meine, im Kleinen haben viele Österreicher diese Wärmepumpen, mit denen sie zum Beispiel das Haus heizen oder vorheizen. Das ist ja eine Art Geothermie, wenn Sie so wollen. Also sie verwenden die Energie, die thermische Energie. Und das hat sicher ein großes Potenzial. Das muss man natürlich betonen. Und die Schwierigkeit ist oft, dort kann man nicht also kleine Investitionen tätigen. Es muss eher gröbere Investitionen sein, weil dann lohnt es sich am meisten. Und das ist, aber trotzdem, man muss es fairerweise erwähnen, das ist sicherlich eine Möglichkeit, die nicht jetzt das Gesamte stillen kann, aber doch einen substanziellen Beitrag liefern könnte. Die Windenergie natürlich, wie wir sehen, also heute in Nordsee, Dänemark und auch die ganzen norddeutschen Bundesländer und jetzt natürlich in den USA, hat wirklich einen Anlauf genommen. Das ist wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Es freut mich, das zu sehen. Und dort haben wir eben ein großes Problem. Das ist halt, der Wind weht, wenn der Wind weht. Und nicht, wenn wir es wollen. Und das ist ein großes Problem. Das sind die sogenannten Supply-Oriented Energy Systems. Das heißt, dass die Energie muss man schöpfen, wenn es gerade da ist. Und das heißt aber, das müssten wir irgendwo speichern. Und wenn wir die Energie nicht gut speichern können, dann wird die Windenergie durch ihre Fluktuationen das gesamte Netz wahrscheinlich destabilisieren. Da ist ein Riesenproblem und die Deutschen haben das auch erkannt. Und die Windenergie ist auch ein bisschen problematisch in Deutschland zum Beispiel. Da braucht man die Nord-Süd-Tranche, die ganze Achse, wo die Stromtransporte geschehen sollen. Und die Stromtransporte, wie wir gleich sehen werden, ist auch eine problematische Sache. Biomasse. Biomasse ist wirklich eine leidige Geschichte. Wir Spezialisten natürlich schauen das gerne an. Also in Österreich gibt es auch sehr große Anhänger von Biomasse. Im kleinen Rahmen könnte ich mir das vorstellen, dass ein Bauer vielleicht Raps anbaut und eine gewisse Strukturhilfe liefert in der Energieproblematik. Aber wenn wir das global berechnen, wenn Sie die Zahlen da anschauen, wir würden, wenn wir tatsächlich das Gesamtpotenzial unserer Agrarflächen in der Welt umwidmen würden, um Biomassen oder Rapsöl zu erzeugen oder Sugarcane Alkohol, nicht einmal dann könnten wir diese 14, 15 Terawatt erreichen. Und dann müssten wir alle verhungern und sterben. Also, und das ist wirklich eine Knappheit. Agrarflächen ist in diesem Planeten eine Knappheit. Und viele Leute haben das schon erkannt und kaufen in Afrika große Länder schon ein. Das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube nicht, dass es auch ethisch, moralisch haltbar ist. Wir können uns nicht erlauben, dass wir hier oder in den USA Auto fahren und deswegen müssen Leute irgendwo verhungern und sterben. Also das ist wirklich moralisch, humanistisch verwerflich. Also diese Idee ist wirklich zu meiner Meinung nach nicht akzeptabel. Also das müssen wir auch sehr kritisch anmerken. Naja, das ist genau die Zahl, die Sie jetzt vorhin ernannt haben. Wenn wir das Potenzial der Solarenergie anschauen, das ist über alle Grenzen hinweg. Also wir können uns dieses Potenzial gar nicht einmal visualisieren. Also wir reden hier von Hunderttausenden von Terawatt. Und wir haben gesagt, wir brauchen nur 14 zum Beispiel in den nächsten 20 Jahren. Also das sind Größenordnungen, das sind mehrere Größenordnungen. Alleine wenn wir heute mit unserer heutigen Technologie fahren würden, bei 10% Solarzellen, also ich glaube, wir könnten ohne weiteres 60, 70 Terawatt ohne größere Flächenwidmung sofort erzeugen. Es wird was kosten, gebe ich zu. Heute ist es etwas teurer vielleicht als Erdöl, aber das ist das Potenzial. Und jetzt die Frage, wie ist das Gesamte verteilt? Solarenergie, ich habe in einem anderen Vortrag einmal betont, ist eine Demokratisierung der Energiewirtschaft. Weil die Sonne ist wirklich demokratisch. Es gibt keine Macht, der die Sonne verbieten könnte. Es gibt keine Macht, der in Afrika sagen würde, ihr dürft nicht in die Sonne schauen oder ihr dürft nicht Sonnenenergie ausnutzen. So, das ist eine grundsätzlich antiimperialistische, demokratische Energieform. Und das ist etwas, was muss man wahrscheinlich auch politisch immer wieder betonen. Diese Eigenschaft hat fast keine andere erneuerbare Energie. Das ist die Sonne. Und wie Sie sehen, also in Südeuropa haben wir wirklich ein großes Potenzial. Im Nordeuropa etwas weniger, aber nicht allzu viel weniger. Also die Zahlen lese ich euch, diese roten Bezirke, die sind so um 1400 Kilowattstunden per installierte Kilowatt Peak pro Jahr. Und da oben bei Deutschland oder Norddeutschland ist es halt 600 bis 800. Ja, mei, ich meine, das ist ein Faktor 2. Also es ist nicht so, wie die Leute sagen, bei uns in Österreich, da gibt es ja keine Sonne, wir brauchen das nicht hier, alles muss in Marokko oder in Tunesien geschehen, damit es überhaupt sich lohnt. Das ist auch ein Humbug. Natürlich, für jede Investition, die wir tätigen, müssten wir hier ungefähr doppelt so lange warten, bis das zurückgezahlt ist. Vielleicht für einen Investor ist das ein Quick Return on Investment, wenn man das in Marokko macht. Aber von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also ist keine Frage, dass wir auch in unseren Breitengraden das ohne weiteres hochziehen könnten. Ich will euch jetzt ein paar lustige Bilder mitteilen. Diese Bilder habe ich von diesem Buch von einem guten Freund von mir, das ist ein Freelance-Writer, er ist John Perlin. Und er wohnt in Santa Barbara, er ist kein Wissenschaftler, er ist auch kein Solarzellen-Spezialist, aber er ist eine der besten Recherchen. Journalist, den ich je kennengelernt habe. Also er ist dann wirklich hingegangen, hat diese Dinge herausgefunden, die ich euch jetzt zeigen werde. Das Buch heißt From Space to Earth, also vom Weltraum zur Erde, die Geschichte vom solaren Energie. Und er hat herausgefunden, das habe ich wirklich nicht gewusst, jeder kennt Eiffel Tower natürlich, der Eiffelturm in Paris, aber zu derselben Ausstellung im 1878 war auch dieses Stück dort ausgestellt. Das ist ein Sonnenkollektor, konzentriert auf die Spitze dort, sehen Sie dann, da haben sie Wasser gekocht und mit dem Dampfturbine getrieben. Das war 1878. Das ist eine Reklame, Sie sehen links, das ist 1892. Und Baltimore, Maryland. Und dort wurde schon so eine solare Wasserheizung schon verkauft. Und das Wort natürlich sehr schön, da sehen Sie, no care, no worry. Das ist typisch amerikanisch, wunderschön ausdrückend, was die Schönheit von Solarenergie ist. Und damals schon hat man anscheinend $750 million saved, also das hat schon eine große Energiespar- und Kostensparfunktion anscheinend erfüllt. Und mein wirklich Favorit ist dieser Frank Schumann. Dieser Frank Schumann war ein Erfinder, der in Philadelphia anscheinend gelebt hat. Und da ist das Datum schwer lesbar, das 1907, August 20. Und er hat eben das demonstriert. Das ist eine Wasserpumpe mit einer Dampfturbine getrieben. Und die gesamte Agrarwirtschaft könnte heute wahrscheinlich vom Erdöl gerettet werden, wenn man zum Beispiel das von 1900 heute wieder beleben würde. Das ist eine Technologie der Wassererhitzung bis zur Dampfturbine. Und wunderschön. Und er hat sogar so große Kraftwerke gebaut, also richtig Turbinen, Dampfturbinen, also Dampfkesselkraftwerke mit der Solarenergie. Und das ist übrigens dasselbe, was heute der Desertec in Marokko aufbauen wird. Dieselbe Technologie. Das ist exakt 100 Jahre alt. Das ist genau, was der Frank Schumann gemacht hat. Ja, heute gibt es ein bisschen mehr Bewegung in diese Sache, dass immer so diese Solarenergie in die Wärme umwandelt. Also hier wird irgendwas erhitzt in die Wärme. Und die neuesten Entwicklungen sind diese Stirling Engines. Also die Stirling Motoren sind an und für sich viel älter als die Verbrennungsmotoren. Aber die wurden von den Verbrennungsmotoren links überholt und heute kennt man diese Stirling-Motoren vielleicht außer Maschinenbauer, haben das gelernt, aber sonst kennt man das nicht. Das ist im Prinzip eine echte Carnot-Maschine. Eine Seite ist kalt, andere Seite ist warm und da drinnen ist ein Piston, der links und rechts herumläuft. Das ist die typische thermodynamische Maschine und so kann man zum Beispiel auch direkt mit der Wärme der Sonnenenergie Elektrizität erzeugen. Und diese Stirling Engine Maschinen, die werden jetzt in amerikanischen Air Force und amerikanische Navy und Army sehr benutzt, weil wenn sie irgendwo ankommen, brauchen sie große Mengen von Energie und sie können jetzt nicht überall tonnenweise Erdöl mitschleppen. Das haben sie auch erkannt, speziell in den Wüstengebieten ist das eine sehr, sehr gute Methode. Und das ist natürlich in Spanien das große Almera-System, also da werden auch mit der Wärme große Kraftwerke betrieben. Das sind alles Möglichkeiten. Unser Thema, die wir immer benutzt haben bis jetzt, war aber eine andere Umwandlung. Wir haben immer die Solarenergie direkt in unserem Institut bis jetzt in die elektrische Energie umgewandelt. Das ist Photovoltaik, nennt sich das. Und das geht zurück auf diese drei Herrschaften, der Fuller, Chapin und Pearson. In AT&T Bell Labs, die haben mit dem Silizium-Solarzellen 54 eben diese Ära geöffnet. Und das war zuerst einmal angewandt im Weltraum. Heute, wenn Sie GPS verwenden oder Handys, die ganze Zeit werden Sie Solarenergie benutzen. Alle Satelliten da im Orbit arbeiten mit Solarpanelen. Es gibt keine Atomkraftwerk mehr da oben. Die Russen haben sogar ein paar solche raufgeschickt, aber ich glaube, die sind schneller tot gewesen als die Solarzellen betrieben, deswegen bleibt es so. Und dann mit der Zeit sind diese Solarpaneele zurück zur Erde gekommen und das ist eben auch der Titel von John Perlins Buch From Space to Earth, die Solarenergie. Das ist eine sehr faszinierende Anschauung. So, die organische Solarzellen, wofür wir eben jetzt hier unsere sozusagen ganze Arbeiten bis jetzt gemacht haben, das geht eher so, dass wir zwei Moleküle haben zum Beispiel und diese Moleküle in eine Schicht bringen. Und diese Idee geht zurück zu diesem Ching Tang. Ein guter Kollege und Freund von mir, der war der Chefingenieur vom Kodak in Rochester. Und der hat schon in den Ende der 70er Jahre solche Arbeiten gemacht und dieses System erfunden. Ich will jetzt nicht in Detail hineingehen, aber diese Zwei-Schichten-Systeme, das sind halt so exzitronische Systeme. Warum brauchen wir zwei? Damit wir eben die Ladungen, der eine ist eine positive Ladung, der eine ist eine negative Ladung, die muss man getrennt herausnehmen. Deswegen brauchen wir diese Zwei-Schicht-Systeme. Und unsere Arbeiten gehen zurück eben auf diese Technologien und das, was wir damals in Santa Barbara mit Higer gemacht haben, 1992, ist eben solche Polymere zu verwenden und solche Kunststoffe. Ich will euch nur ein paar Bilder zeigen. Zum Beispiel, was ist so ein Polymere, Halbleiter, Kunststoff, Halbleiter? Das sind solche Lösungen. Das Schöne natürlich ist, jeder glaubt, eine Siliziumtechnologie oder eine Halbleitertechnologie, da hat man immer so ein Bild, da sehen Sie diese weiß maskierte und höchst reine Räume und da hält man so irgendeine schimmernde, sehr schön kristalline, metallisch schimmernde Wafer in der Hand und das ist das Bild der Halbleitertechnologie heute. Wenn jeder an Halbleitertechnologie denkt, das kommt dieses Bild ins Gedächtnis. Aber das, was ich hier zeige, schaut eher so aus wie Tinte. Das sind eben farbige Tinten, wenn man so will, Farbstoffe. Und das soll auch Halbleiterindustrie sein. Naja, dann natürlich steigen viele aus und glauben das nicht. Aber das ist wirklich wahr. Also diese organische Halbleiter, die kann man tatsächlich wie Tinten bearbeiten. Und da gibt es eben sehr viele verschiedene Farben. Alle Farben kann man mit denen erzeugen. Warum ist zum Beispiel wichtig, so eine Farbe zu erzeugen? Naja, die erste Anwendung ist ja schon da. Also diese Halbleiter, organische Halbleiter, die machen Leuchtdioden. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht Reklame machen für irgendeine Firma, aber leider gibt es nur eine zurzeit, die das betreibt. Wenn jemand Samsung Galaxy Handys oder Tabs besitzt, da öffnen sie, das steht VOLED oder OLED Inside, also AMOLED, also auch Active Matrix OLED. Das sind eben diese Substanzen, das sind diese organischen Halbleiter, die werden heute schon verkauft. Und die nächste Generation, zum Beispiel in Lumiotech, in Yonezawa, die verkaufen schon solche weiße Leuchtdioden. Das sind dann, die Idee ist zum Beispiel, die ganze Decke soll leuchten, nicht nur punktmäßig Lampen, sondern die ganze flächenmäßige Decke soll leuchten in allen Farben. Das Schöne ist, man kann auch die Farbe der Lampe sofort ändern und so. Das sind fantastische Produkte, die verkaufen schon an Airbus und an Boeing. Naja, unser Patent geht eben zurück auf 1992. Damals in der University of California haben wir eben entdeckt, dass diese Materialien, das sind eben so komische Polymere, ich will jetzt nicht euch belästigen mit Details, aber das sind im Prinzip Plastik, so wie andere Plastikwerkstoffe, aber die kann man lösen, die kann man eben so wie verschiedene Farbstoffe bearbeiten. Und was kann man daraus machen? Das sind eben zum Beispiel diese Firma Konarka, naja, zu dessen Gründung ich auch beigetragen habe. Und daneben der Christoph Brabetz, das war mein erster Assistent, den ich in Linz damals, 96, gehabt habe. Und das Bild wurde voriges Jahr im August aufgenommen in SPI in San Diego. Die produzieren schon so Rolle zu Rolle solche Plastik-Solarzellen und die werden jetzt heute in verschiedener Weise verwendet, zum Beispiel das ist so eine Haltestelle, eine Bushaltestelle in San Francisco, in Geary Street. Da wird regelrecht das Dach, Sie sehen, sehr schön mit roter Farbe, also mit diesen Solarzellen und das halt die Anzeigetafel wird damit betrieben. Heute kann man auch solche Produkte jetzt schon kaufen, das ist schon langsam im Gang, wenn man so Taschen oder Textile Integrated Textilien. Also das ist jetzt eine Sache, die sehr schön weiterkommt. Und das ist jetzt ganz neu. Martin Kaltenbrunner und Matthew White in meinem Institut haben jetzt gerade die wirklich Weltrekord, das ist die dünnste Solarzelle der Welt. Das ist so dünn, das kann man Sie sehen, auf eine Nadel drauf rollen. Und das Schöne daran ist, man kann das regelrecht sozusagen zusammenschrumpfen. und wieder dehnen und das Ding funktioniert weiter. Also es hat überhaupt keine Verluste. Das ist eine sehr lustige Sache. Und das kann man auch strecken. Das sind echte Plastik-Solarzellen im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt auch eine Gruppe, die zum Beispiel von der Textilindustrie herkommt und man sagt, okay, diese organische Solarzellen könnte man zum Beispiel direkt in die Textilien einbauen und solche Strukturen sind auch da. Das heißt, die Textilfasern selbst sind photovoltaische Elemente. Das ist natürlich eine sehr faszinierende Idee und diese Produkte sind vielleicht auch in der Zukunft höchst interessant. Und wir haben jetzt kürzlich auch mit dem Nobelpreisträger endlich unser Buch fertig gemacht. Das ist ein Lehrbuch über dieses Thema. Das wollte ich jetzt als ein bisschen Eigenreklame dazu bringen. Aber unser Thema heute, und das ist jetzt ein wichtiger Sprung, das wir machen, weil ich habe euch gezeigt von 1878 her, wie man mit der Sonnenenergie Wärme erzeugt. Und aus dieser Wärme kann man eben vieles machen, was wir auch wissen. Dann habe ich euch gezeigt, dass die Solarenergie direkt zur Stromerzeugung verwendet werden kann. Das ist die solare Photovoltaik. Und meiner Meinung nach, die nächste, ich will nicht sagen Final Frontier, aber das ist auf jeden Fall die nächste große Herausforderung, ist, können wir Solarenergie direkt in chemische Energie umwandeln? Und diese chemische Energie ist insofern notwendig. Warum? Das Diagramm habe ich immer aufgezeichnet, um zu betonen, was für Problem wir in der erneuerbaren Energie allgemein haben. Das ist jetzt nicht nur für Solarenergie, es gilt auch für Windenergie. Wir erzeugen die Energie zum Beispiel in Nordsee von Wind oder in Sahara für Solarenergie, aber wir brauchen das hier. Im Sahara wohnt ja niemand. Das heißt, wir müssten die Energie von dort hierher transportieren. Das heißt, diese Verschiebung im Raum, dieser Transport im Space, ist eine der wichtigsten Probleme heute für erneuerbare Energien. Und das wird auch noch viel Ärger bedeuten in Deutschland, zum Beispiel diese die Hochspannungsleitungen. Wenn Sie das überirdisch machen, da werden sich sicher die Leute dagegen wehren und da muss viel investiert werden und viele Verluste sind damit verbunden und so weiter. Zweite Ebene ist, natürlich im Sommer haben wir viel Sonne, wenn es Sturm gibt, haben wir viel Windenergie, aber wir brauchen das später. Und das ist diese Zeitverschiebung und das ist eben das Problem der Speicherung. Wenn man die Energiespeicherung der erneuerbaren Energien nicht löst, dann wird das immer ein großes Hindernis sein. Das gesamte technologische Sprung wird damit verhindert werden. Was ist die Lösung? Der Ansatz ist wirklich sehr einfach. Wir brauchen einen transportablen Kraftstoff. Naja, warum ist Erdöl so erfolgreich gewesen? Weil Erdöl können Sie tatsächlich in einen Schiffrumpf, Tanker hineinpumpen und vom Katar zieht es los. In zwei Wochen ist er in Amsterdam. Ich habe gehört, in dieser Reise wird der Inhalt dieses Tankers 2,5 Millionen Mal verkauft. Das ist auch interessant. Und wenn er ankommt, haben wir dieselbe Menge Energie, die wir dort hineingepumpt haben, auch in Amsterdam. Wir verlieren nicht. Das ist ja der große Vorteil vom Erdöl. Und vor allem, es ist flüssig. Gasförmige Energien gibt es auch natürlich, aber die Dichte der gasförmigen Energien ist immer ein Problem. Flüssige Energie ist natürlich, Energieträger ist natürlich sehr, sehr viel dichter. Naja, wenn man das anschaut, sagt jeder, na, natürlich, Wasserstoff. Es gibt so Bücher, Jeremy Rifkin hat dieses berühmte Buch Hydrogen Economy geschrieben und naja, Wasserstoff, ich muss kritisch betrachten, Wasserstoff hat wirklich dieselben Probleme. Wasserstoff kann man nicht sehr gescheit transportieren, weil die Energiedichte sehr gering ist und es diffundiert durch Metalle. Und zweitens, Wasserstoff kann man auch nicht sehr gut speichern. Deswegen, seit Jahrzehnten arbeiten die deutschen Autofirmen an einer Wasserstofftankstelle. Ich habe das x-mal besucht im BMW zum Beispiel. Aber das hat sich nie richtig durchsetzen können, weil dieses Problem wie eine große, große Barriere vor diesem Wasserstoffökonomie steht. Also was haben wir vorgeschlagen? Wir haben vorgeschlagen, wir brauchen ein Kohlenwasserstoff. Ein Kohlenwasserstoff, den wir künstlich erzeugen können. Damit wäre das gesamte Problem gelöst. Warum? Weil wir haben hier zwei Probleme. Wir haben am Anfang gesehen, wir haben das erneuerbare Energieproblem und das zweite ist die CO2-Emissionen. Das heißt, wenn wir tatsächlich die CO2 in irgendeinen Kraftstoff zurücknehmen könnten, zurückführen könnten, dann wären die zwei Probleme simultan gelöst. Und das Resultat wäre ein zum Beispiel Kraftstoff, der genauso viel CO2 wieder freigibt, zu dessen Erzeugung wir eben hineingesteckt haben. Das heißt, das gesamte Zyklus ist ein neutraler CO2-Zyklus und getrieben von den erneuerbaren Energien. Das müsste passen. Ich brauche keine Wasserstoffinfrastruktur, ich brauche keine Elektroauto-Infrastruktur. Das ist ganz normale heutige Infrastruktur. Ohne zusätzliche Investitionen müsste das ohne weiteres akzeptieren und durchgehen können. Ist das machbar? Oder ist es spinnerte Idee von einem Professor? Nein, nicht. Ich meine, das ist wirklich, es ist machbar und deswegen sitzen wir auch hier. Vor 3,4 Milliarden Jahren sind irgendwelche Leute auf dieselbe Idee gekommen. Das ist Photosynthese. Nichts anderes. Man nehme CO2, man nehme Wasser, man nehme Solarenergie und macht Kohlenwasserstoffe. Das sind Kraftstoffe. Und dadurch ist die gesamte Natur, das gesamte Leben auf dieser Erde ermöglicht worden. Und die Natur macht das natürlich sehr gefinkelt mit zwei Elektronenschatteln, zwei Photonen erzeugen zwei Elektronen und das Gesamte wird in einen höchst komplizierten chemischen Zyklus hineingebunden. Da gibt es keinen Wasserstoff, der frei herumblubbert. Nein, das wird zum Beispiel NAD zu NADH reduziert. Und Sauerstoff wird freigesetzt. Also Photosynthese ist eine faszinierende Maschine. Also wir wollen nicht einmal in die Nähe von Photosynthese kommen. Ich wäre froh, wenn wir primitivste Moleküle machen können, wie Methan, Erdgas oder Benzin, Oktan oder Dodekan oder solche Dinge. Aber die Natur macht das sogar viel, viel schöner. Geht das? Könnten wir das technologisch machen, was das grüne Blatt biologisch macht? Ja. Interessanterweise, die Antwort ist ja. Es gibt die photochemische Katalyse, es gibt eben die elektrochemische Katalyse und die im Prinzip beides kann man kombinieren, photoelektrochemisch fahren. Und dieses Bild habe ich kopiert aus dem Lehrbuch für Chemie in der ersten Semester. Jeder organische Chemiker lernt das als sogenannte C1-Chemie. Wenn man CO2 mit zwei Elektronen protoniert und reduziert, dann kommt eben diese Ameisensäure, das ist die Reaktion 1. Ameisensäure ist natürlich auch eine schöne Sache, aber ist eine lästige Substanz. Das ist eben Säure und ist schwierig. Ich würde jetzt nicht unbedingt im Auto 40 Liter Ameisensäure herumschleppen. Das ist als Energievektor natürlich ein bisschen problematisch. Die zweite Reaktion ist die Formaldehyd. Formaldehyd ist zwar nicht wahrscheinlich von TÜV zulassen fähig, dass man das mitnimmt, aber die chemische Industrie wäre sehr froh, wenn wir irgendein Formaldehyd liefern könnten. Speziell, ich weiß nicht, die Vertreter von Borealis und Melamin, Agromelamin here of course, die verwenden 6-mol Formaldehyd, um ihre Melamine sozusagen zu funktionalisieren. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Bestandteile des Ganzen. Die dritte Reaktion ist das Methanol, das ist eben, was der George Ola sehr hoch hält. Die vierte ist der Methan, das ist das russische Erdgas im Prinzip. Das geht. Das hat man wirklich in der Chemie schon gemacht. Es gibt natürlich verschiedene Probleme, das heißt, die Überspannungen und so weiter, das sind halt wissenschaftliche Probleme, mit denen ich euch jetzt nicht belästigen werde. Aber dieses Buch zum Beispiel, ein sehr, sehr schönes Buch von George Oler, das beschreibt, warum das so sinnvoll sein wird. Wir haben, wenn wir das elektrochemisch fahren zum Beispiel, haben wir auch die elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt. Das ist auch eine Art Speicherung. Wenn wir einfach die Windenergie, die elektrische Energie vom Wind direkt zum Beispiel für elektrochemische Reduktion von CO2 einsetzen, dann ist es automatisch eine, wenn man so will, chemische oder elektrochemische, aber im Endeffekt eine chemische Substanz wird hergestellt, eine chemische Speicherung des Stroms. Also das ist eine sehr attraktive Sache. Photokatalyse ist natürlich auch sehr, sehr berühmt. Die Materialien, die sind natürlich jetzt sehr verschieden. Übrigens, CO2 muss man nicht unbedingt zu einem Kraftstoff umwandeln. CO2, und viele Leute behaupten, könnte in Zukunft das gesamte Erdöl ersetzen, weil von Erdöl machen wir auch unsere pharmazeutischen Produkte, vom Erdöl machen wir die gesamte Kunststofftechnologie heute, Petrochemie. Ohne Erdöl, wenn wir wirklich eines Tages Erdöl wegdenken würden, wäre unsere gesamte Wirtschaft wahrscheinlich im Zusammenbruch. Aber viele Leute, zum Beispiel Michele Aresta, die sagen, die CO2 wäre ohne weiteres eine gute Quelle für Kohlenstoff. Wir haben das in nullte Annäherung schon realisiert. Und das ist so, man nehme Strom, nehme irgendein Elektrolyseur, spalte das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Und diese Wasserstoff bindet man über Katalyse mit CO2. Das ist eine 100 Jahre alte Kaiser-Wilhelm-Chemie, sage ich immer. Das haben sie tatsächlich schon vor 100 Jahren gelöst, wie man von Wasserstoff und CO2 zum Beispiel Benzin erzeugt. Das ist diese ganz alte künstliche Benzin, die Fischer-Tropsch-Methode, und da gibt es mehrere solche Methoden. Und diese, ich sage, indirekte oder nullte Näherung wurde schon realisiert. Da haben wir hier ein Spin-off gegründet, die ist jetzt nach Deutschland umgezogen. Wir haben das Solar Fuel getauft. Also ursprüngliche Idee von Gregor war eher, dass wir Solarenergie in Fuel umwandeln. Aber in Deutschland hat es natürlich jetzt viel Wirbel erzeugt mit der Windenergie, weil die Windenergie ist ja viel wichtiger für Deutschland, und deswegen sollte man wahrscheinlich die neue Firma in Deutschland jetzt als Windfuel oder sowas umtaufen, aber die haben den alten Namen noch behalten, die ist jetzt in Baden-Württemberg umgesiedelt. Aber der elegante Weg natürlich ist diese photosynthetische Mimik, dass wir nehmen wirklich keine weiteren Schritte in einem Topf, irgendein Solarpanel da oben, der arbeitet, und sie gehen am Abend und nehmen ihr Erdöl, Benzin und schütten das ins Auto. Das ist natürlich das Schönste, was man sich vorstellen kann. Ist das machbar? Ja, wir haben das sogar gemacht. Das sind jetzt andere biologische, biotechnologische Sachen, die wir angeschaut haben. Das ist eine sehr, sehr süße Idee von Aresta Michele. Wir haben das in Linz auch realisiert. Es gibt eben biologische Enzyme, die nennt man Hydrogenasen, die haben wirklich eine spezialisierte Funktion, zum Beispiel Methanol zu erzeugen. Die wissen ganz genau, wie das geht. Man muss nur denen NADH liefern. Das ist ein Molekül, mit denen machen sie ihr Metabolismus. Das sind so diese biologischen Schnittstellen, und die sind wirklich sehr elegant, sehr, sehr schöne Methoden. Ich will das jetzt nur als Beispiel bringen. Also wir müssen nicht nur grüne Blätter oder Algen oder lebendige Systeme nehmen, sondern wir könnten direkte Enzyme nehmen. Die sind nicht lebendig in dem Sinne, aber die tun, was sie tun sollen. Und die Enzyme haben wir zum Beispiel eingesperrt in diese Glasperlen. Man kann so ganz kleine, winzige Glasperlen machen. Da drinnen sind die Enzyme eingesperrt. Und die machen genau die katalytische Funktion. Die muss man jetzt nicht als lebendige Organismen betrachten. Ich will jetzt nicht in Detail gehen, aber das ist zum Beispiel eine schöne Kooperation mit Professor Knörr bei uns in der Oppelt, und Treflinger haben das damals wunderschön angeschaut. Und das ist der Gesamtvorschlag zum Beispiel, wenn wir tatsächlich eine photoinduzierte Ladungstrennung erzeugen, wie in Solarzellen, dann könnten wir mit dem Chemie machen. Also ich will jetzt nicht das Kleinreden, aber das etwas komplizierter, als wir dachten, weil nicht wegen der Wissenschaft, sondern wegen der Interdisziplinarität. Weil für ein solches Projekt brauchte ich Photochemiker, Elektrochemiker, Katalysespezialisten, Biokatalysespezialisten, Systemintegratoren. Das ist etwas echt Kompliziertes. Da müssen verschiedene Disziplinen mitwirken. Und das hat bis jetzt wahrscheinlich auch diese Entwicklung ein bisschen verhindert. Ein paar Worte zu unserem Institut. Also wir arbeiten immer noch und werden immer noch weiterarbeiten an der Photophysik und Photochemie von diesen organischen Halbleitern. Die Anwendung ist jetzt eine andere, oder beziehungsweise wir werden beides fahren, aber mehr und mehr in die chemische Umwandlung. Wir haben auch viele Firmen aus diesem Institut gegründet. Ich betrachte auch, dass es eine gesellschaftliche Verpflichtung ist, der höheren Bildung, dass man auch Arbeitsplätze schafft und versucht zumindest in die Gesellschaft hineinzubringen, die Anwendungen eventuell. Und das ist vielleicht eine kalifornische Krankheit, die ich mitgebracht habe aus USA, dass wir am Anfang auch hier in Linz eher mit Entsetzen aufgenommen, aber jetzt mit der Zeit, glaube ich, hat auch die Politik begriffen, dass es gut ist, wenn man solche hochtechnologische Firmen schafft. Und das sind viele, viele Leute, haben da Generationen von Studenten haben da mitgewirkt und Kollegen. Das ist nur jetzt ein Schnitt für die letzten 12 Monate. Ich will das jetzt nicht näher kommentieren. Aber ich bin sehr froh, eben diese Ranking da zu sehen. Wenn man diese Ranking anschaut, das ist fast sozusagen unsere ganze Familie dort, wenn man so will. Also unser Alan Hieger, der mein ehemaliger Chef und Meister. Und natürlich meine Studenten sind drinnen und so weiter. Es ist wirklich eine sehr große Freude. Und ich will das auch, das sollen auch vielleicht die Linzer wissen, also die meist zitierte Publikation im Solarenergiebereich in allen Zeiten ist ein Paper von uns aus Linz. Das steht. Das ist Johannes Kepler Universität Nummer 1 und Nummer 2 ist University of California, Berkeley. So, Berkeley ist die Universität der Welt und wir haben Berkeley überholt. Also das will ich auch einmal hier sozusagen als Lokalpatriot überbringen. Und danke. Wenn es Fragen gibt, gerne.
Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Jetzt hätte ich zuerst schon noch eine Frage. Und zwar, Sie haben uns erklärt, man kann aus Solarenergie Benzin herstellen. Können Sie uns ungefähr erklären, wie das funktioniert, sodass man das auch als Laie ein bisschen versteht?
Ja. Die Gesamtfunktion, das ist die indirekte, sagen wir so, das ist die direkte. Die Gesamtfunktion der Katalyse besteht darin, dass man die CO2, was ein sehr inertes, zufriedenes Molekül ist, dass man das aktiviert irgendwie mit Energie und Katalysatoren. Und wenn es Wasser in der Gegend ist, die CO2 und Wasser reagieren zu Kohlenwasserstoff. Das ist zum Beispiel, was die Pflanze macht mit seinem Zucker und so weiter. Was wir machen mit Methan, Methanol, das sind halt die einfachsten C1-Chemie. Wenn wir Oktan nehmen, natürlich, das sind halt 8 Kohlenstoffatome miteinander gekettet, mit jeweils eben 2 Wasserstoffen drauf. Und das ist zum Beispiel etwas komplizierteres Molekül als zum Beispiel CH4, den wir schon gemacht haben. Methanol ist auch gemacht, Formaldehyd ist gemacht und vom Methanol kann man direkt rübergehen in zum Beispiel einfache DME, Dimethylether heißt das, das ist auch ein schöner Kraftstoff. Das sind wirklich C1-Chemie, das ist eine alte Chemie, das ist schon da. Wenn man das noch zum Fischer-Tropsch bringt, könnte man heute schon sozusagen direkt mit Fischer-Tropsch-Katalysatoren zum Beispiel eine ganze, eine Art Rohöl herstellen. Das müsste man aber nachher natürlich rektifizieren und destillieren, das ist sicherlich eine bisschen schwierige Sache.
Also Sie machen zuerst Methanöl oder Methan?
Nein, man kann alle diese Dinge machen, je nachdem, welcher Katalysator, welche Temperatur, welches System. Das ist halt die Wissenschaft der Photokatalyse und Photoelektrokatalyse.
Und was sind jetzt die Probleme auf dem Weg dorthin und wie lange wird es noch dauern, bis das wirklich einsatzreif ist?
Also vom CO2, den Erdgas zu erzeugen, das haben wir gemacht, das können Sie kaufen. Das habe ich jetzt gerade auch eine sehr schöne Einladung bekommen, zum Beispiel, das ist interessant, dass E.ON zusammen mit RAG von Österreich, die haben ein sogenanntes Projekt Gas to Power, Power to Gas heißt es. Die wollen die gesamte Windenergie vom E.ON zum Beispiel in Erdgas umwandeln, eben mit der Technologie, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Und in Österreich im RAG Speicherplätzen speichern. Das ist eine Riesengeschichte. Das ist wirklich, Weltkonzerne arbeiten daran. Und dasselbe könnte man jetzt nicht mit Erdgas, zum Beispiel auch mit Methanol machen. Das wäre auch heute technologisch sofort möglich in dieser indirekten Methode.
Was mache ich mit Methanol?
Methanol ist ein Grundsubstanz, zum Beispiel Sie können Methanol heute ohne weiteres bis zu 20%, wenn ich mich nicht irre, korrigiere, aber ich glaube bis 20% kann man das heute ins Benzin einfach dazu mischen. Das wird sogar im Formel 1 getan, weil die eben die Schlagkraft Verbrennungsmotoren sich erhöhen dadurch. Und so. Genau. Das heißt, Methanol wäre selbst schon eine Art Benzin, wenn Sie wollen. Es ist halt nicht das Benzin, das Sie jetzt kaufen, aber das ist ein Kraftstoff, mit dem Sie einen Verbrennungsmotor fahren können. Mhm. Oder eine Brennstoffzelle natürlich. Methanol-Brennstoffzellen gibt es auch. Das heißt, diese Technologie ist im Prinzip da. Das, was wir wollen, ist aber nicht diese indirekte Methode über Wasserzerlegung, Wasserstoff, sondern eben direkte. Weil in der grünen Pflanze geschieht nichts mit dem Wasserstoffgas oder blubbert herum. Das ist eine viel feinere Chemie, die dort eben die Photosyntheseprodukte herliefert. Es ist sicherlich für uns, sagen wir, keinesfalls eine Utopie. Aber wir sind, sagen wir, am Beginn des Weges. Und ich denke, so in 20 Jahren herum wird diese Technologie weltweit, genauso wie Photovoltaik, wahrscheinlich direkt etabliert sein. Und unsere Forschung besteht darin, eben diese Wege, diese verschiedenen Wege zu erfinden. So wie Photovoltaik ist ja nicht nur wie Silizium, man kann Kaporindiumsulfid machen, das kann besser, das kann effizienter, der andere ist billiger. Wissen Sie, was ich meine? Da gibt es eben Photovoltaik, gibt es auch verschiedenste Wege, Strom zu erzeugen. Genauso wird es auch hier sein, die chemische Energieumwandlung.
Gut, jetzt möchte ich gern das Publikum befragen, ob es anstehende Fragen an den Herrn Professor gibt. Ja, da hinten sehe ich schon eine Hand. Es wird jemand mit einem Mikrofon zu Ihnen kommen, damit wir die Frage auch alle hören. Es wird die Veranstaltung auch rüber an die Bar übertragen. Darum wäre es wichtig, dass die Frage auch gut hörbar ist.
Herr Professor, ca. 3-4% der Photosynthese werden menschlich genutzt. Über 95% passiert in der freien Natur. Und selbst von diesen nicht einmal 5% entsteht das CO2 sehr diffus. Das heißt, Sie müssen wieder zu konzentrierten, zu großen Energieeinheiten kommen, damit Sie auch das CO2 dort auffangen können. Das wäre meine erste Frage. Die zweite wäre eine Bemerkung. In der freien Diskussion und vor allem bei den Medien hört man immer, dass CO2 ist für den Klimaanstieg, also für den Temperaturanstieg zuständig. Könnten Sie da endlich ein Machtwort sprechen, dass CO2 ist es nicht, sondern das ist der Energieverbrauch, wo dann mit CO2 gemessen werden kann. Man hat fast den Eindruck, diese falsche Meldung stammt von den Atomwerken, weil die kein CO2 erfüllen. Das CO2 ist um 50% schwerer wie die Luft. Die Luft hat etwa 1,3 Gramm pro Kubikmeter, 15 Grad, 1 Atom. Und das CO2 1,9. wenn jemand anderer Meinung, wenn Sie anderer Meinung, dann möchte ich endlich wissen, wie das CO2 zur Klimaerwärmung beiträgt. Das ist ein Unsinn immer, sondern das ist ja die Folge davon. Dankeschön.
Also die zweite Frage zuerst. Also es ist nicht ein Unsinn, das ist ein Befund. Wenn Sie, Befund ist so, dass wir tatsächlich im CO2 Messungen über die Jahrtausende ist eindeutig. Also es ist wirklich eindeutig, dass die CO2-Konzentration, die wir wissenschaftlich sehen, und die Temperatur, wie Sie sehen, ich meine, das ist nicht ganz deckungsidentisch, aber ich würde sagen, wissenschaftlich, die gehen gemeinsam. Sorry. Der Apfel fällt herunter. Ich meine, wenn Sie sagen, Apfel fällt nicht herunter, fliegt in die Luft. Also Wissenschaft ist Gott sei Dank sowas von empirisch deterministisch. Ich habe noch nie einen Apfel in die Luft fliegen gesehen. Also wirklich, Apfel fliegt wirklich runter. Und das Ding ist so, das zeigt, der CO2 und die Temperatur der Erde sind immer gemeinsam gegangen. Gemeinsam gestiegen, gemeinsam gefallen. Und wenn heute die CO2 steigt, dann ist die Temperatur wahrscheinlich auch nicht weit weg. Das ist die einfachste, wie soll ich sagen, Milchmädchenrechnung, dass die wissenschaftliche Befunde herbringen.
Ja.
Zu Ihrer ersten Frage, CO2 aus der Luft zu gewinnen, ist auch kein Problem. Das haben wir auch gemacht, eben in diesem Solar4-Projekt. Und wir haben auch gedacht, 400 ppm ist, scheint viel natürlich, aber wenn man das chemisch gewinnen muss, dann sind alle Membrane und so weiter useless. Also da müsste man einen anderen Trick finden. Und wissen Sie, wie das geht? Das haben die Deutschen auch in den U-Booten verwendet. Da gibt es auch ein CO2-Problem. Natürlich, da müssen sie auch die CO2 wegbringen vom Atemluft. Da blubbert man das im Kalilauge. Kalilauge, Natronlage, einfach blubbern, da entsteht ein Carbonat. Und das wird sozusagen wieder zurück zum See gepumpt. Und aus diesem Carbonat kann man nachher CO2 wiedergewinnen. Es ist sicherlich ein Kostenfaktor, gebe ich zu. Wenn ich eine konzentrierte CO2-Quelle habe, ist es billiger, den zu nehmen, natürlich zum Recycling. Aber es ist nicht eine technische Unmöglichkeit oder eine Barriere, von der Luft die CO2 herunterzuwaschen. Da gibt es sogar Anlagen, die man heute kaufen kann, also von verschiedenen Anbietern.
Ja. Ich habe noch einmal eine Frage zum CO2. Wenn die Temperatur auf der Erde steigt, dann kommt mehr CO2 aus dem Meer. Das heißt, das CO2-Gehalt steigt an. Was ist zuerst da? Die Temperatur oder das CO2?
Also von diesem Befund, den ich hier darstelle, als Wissenschaftler könnte ich diese Frage nicht beantworten. Aber wir wissen von einem, sagen wir, heutigen Stand aus, die CO2-Werte sind rapide gestiegen, aber die dementsprechende Erwärmung, die wir erwarten, das wird über 2 Grad sein, die ist noch nicht da, aber die ist bald da. Und die letzten Messungen mit diesem Satelliten von der Europäischen Union haben schon gezeigt, dass die Temperatur auch wirklich angefangen hat, hochzuziehen. Also es ist sicher nicht weit weg. Das ist meine Meinung. Vielleicht nicht wir, aber unsere Kinder werden das wahrscheinlich voll zu spüren bekommen.
Gut, da hier vorne war noch eine Frage.
Ich hätte eine Frage zu den Solarzellen. Wie schaut die im Wirkungsgrad aus im Vergleich zu den Siliziumzellen? Denn das ist ja entscheidend. Es ist ein Unterschied, ob ich irgendeine Anzeigetafel damit speisen möchte oder im Haus, im Privathaus mit Solarenergie eben die Versorgung machen möchte. Wie schaut es mit dem Wirkungsgrad aus, wenn wir die beiden vergleichen, also organische Solarzellen und Siliziumzellen?
Ja, Silizium-Solarzellen, die wir heute kaufen können, die echt teuren monokristallinen Silizium-Solarzellen, die kann man fast bis an die 20% Lichtenergie in elektrische Energie. Das ist diese berühmte Effizienzzahl. Also ich glaube, die teureren könnte man ohne weiteres also mit 20% nominell benennen. Die polykristallinen Solarzellen im Siliziumbereich, die sind so um 15-16% die Paneele, die Sie heute hier kaufen können. Die amorphe Solarzelle, amorphe Silizium, die ist halt ein bisschen billiger, aber dafür ist es so um 6% herum, wird nominell betrieben. Es wird auch um 8% verkauft, aber die stabile Effizienz ist um 6% herum. Und jetzt in diesem September, in diesem Sommer, aber im September habe ich die besucht, hat Mitsubishi in Japan eben unsere Solarzellen, die wir jetzt da haben, als Weltrekord angemeldet, 10,6%. Also 10%ige Solarzellen sind da. Also auf alle Fälle sind wir zurzeit mit der organischen Solarzelle besser und weit besser als der amorphe Silizium. Und deswegen viele Produzenten vom amorphe Silizium haben das auch wahrgenommen und deswegen gibt es auch eine gewisse Flucht aus dem amorphen Silizium. Und die zweite Sache ist, dass natürlich der Preis und die Stabilität, also die Effizienz alleine macht das nicht. Man muss dieses Dreieck Preis, Stabilität und Effizienz in diesem Dreieck diskutieren. Aber ich würde sagen, also organische Solarzellen sind das jüngste Glied der gesamten photovoltaischen Technologie. Und die werden sich auch tapfer schlagen. Also die sind sicher jetzt schon im wirtschaftlichen Bereich. Ja. Na, der Preis von organischen Solarzellen haben die Mitsubishi zum Beispiel mir genannt. Die erwarten eine Kosten CapEx, also Investmentreduktion von ungefähr Faktor 100. Und die eigentliche Produktion, also per Quadratmeter Produktion, wird wahrscheinlich unter 50 Euro per Quadratmeter rücken. Also soweit ich weiß, das ist über 600 Euro oder so in dem anderen Bereich. Das heißt, der Faktor 10 wird in dem Produkt Preiskosten günstig werden. Aber noch viel wichtiger ist diese CapEx, die Investment. Weil Siliziumfabriken sind wirklich teure Investitionen. Und im Prinzip organische Solarzellen brauchen nicht allzu viel Investitionen, um das zu produzieren. Und diese CapEx ist auch wichtig.
Herr Professor, ich hätte eine Frage. Und zwar, der Herr Schorn hat es schon angerissen, wie kommt man jetzt von der Photovoltaik oder vom Wind, wie komme ich jetzt zum Benzin? Also Sie haben auf Ihrem Bild haben Sie CO2 und Wasser. Genau. Und dann haben Sie aber bemerkt auch, also man muss ja mit Hilfe des Stromes Wasser zerlegen in Wasserstoff und Sauerstoff.
Das ist die jetzige existente Technologie.
Ja. Aha, und Sie sagen, also es geht mit CO2 und Wasser.
Naja, wenn Sie das hier anschauen, dieses Schema, Sie müssen die CO2 reduzieren. Das heißt, Sie müssen ihn mit Elektronen aufladen. Und elektrochemisch, photoelektrochemisch, photochemisch geht das leichter im Wasser. Das heißt, wenn Sie diese Protonierung mitnehmen, ist das Gesamte zum Beispiel viel, viel einfacher, als wenn Sie zum Beispiel ein Elektron auf CO2 zum CO2 Radikalanion, das ist wirklich 1,9 Volt gegenüber Wasserstoffelektro, das ist wirklich sehr große Überpotenz. Das CO2 ist ein stabiles Molekül, sehr. Und es ist anscheinend wirklich mit Wasser zum Kohlenwasserstoffen reagiert das, sagen wir, besser, wenn man die dazu richtige Katalysatoren dazu gibt. Das ist natürlich genau die Kunst oder das Handwerk der Photochemie und Photoelektrochemie, wenn Sie so wollen, welche Katalysator, welches Material schafft welche Reaktion am effizientesten. Wenn Sie so wollen, das ist die Forschung, das ist sozusagen diese Nadel im Heuhaufen, die wir suchen müssen.
Und daran forschen Sie jetzt?
Das ist okay, daran forscht die ganze Welt in diesem Thema, ja. Nicht nur wir natürlich. Also. Mhm. Das ist wirklich wichtig, welche Materialklasse, welche Katalysatorenklasse würde diese Arbeit für ein Produkt, für ein bestimmtes Produkt, am geschicktesten, am effizientesten durchboxen?
Das heißt, die Grundmethode gibt schon und jetzt wird gesucht, wie geht es am effizientesten?
Ja, die Grundmethode ist ein gesamtes Wissenschaftsgebiet. Ja. Das ist die Katalyse, also Photokatalyse, Photoelektrokatalyse. Aber für diese spezielle Reaktion, den wir jetzt natürlich wollen, müssen wir auch diese ganz spezielle Elektroden, Elektrolyten, Katalysatoren, Bedingungen suchen. Und das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr schweißtreibende Arbeit. Das wird sicher noch ein paar Jahre dauern.
Und das machen Sie nach Versuch und Irrtum nach dem Prinzip, oder?
Naja, eben, wie ich am Eingang gesagt habe, das ist vielleicht auch das Künstlerische in der Wissenschaft. Ein Wissenschaftler muss auch kreativ sein. Natürlich, man muss Dinge, wie man so sagt, erfinden oder riechen. Oder das kann ich schwer vermitteln, aber das ist natürlich nicht so, wie man vielleicht denkt, irgendwo im stillen Kämmerlein, mach die Türe zu und Dr. Frankenstein da unten oder so. Dieses Bild stimmt vorn und hinten nicht. Also heute ist das Gesamte, wie ich gezeigt habe, eine riesen interdisziplinäre Arbeit. Da arbeiten verschiedenste Leute mit verschiedenen Gruppierungen mit und der eine hat eine Lösung für das Problem, der andere hat 10 Jahre investiert für die Lösung des anderen Problems und man hat eine Idee, warum bringt man nicht die zusammen und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine höchst interdisziplinäre Arbeit. Aber es ist wirklich, ich muss meine Doktoranden und Assistenten in Schutz nehmen. Es ist wirklich, wenn sie heute an der Uni gehen, um 2 Uhr in der Früh, 8. Stock im TNF-Turm, werden die Lichter immer offen sein. Also, das ist, die Leute arbeiten wirklich hart an diesen Dingen. Es wird leider oft sehr unterschätzt, weil man sieht immer das Ergebnis, aber man sieht nicht dahinterliegende.
Darf ich noch eine zweite Frage anhängen? Und zwar, warum ist es so schwierig, den Wirkungsgrad zu erhöhen? Bei der Siliziumzelle, ich bin ein Anwender seit 1993 und seitdem hat sich ja im Grunde genommen nicht sehr viel getan.
Die erste Solarzelle, die Pearson produziert hat im AT&T Bell Labs, das war 1,5%. Silizium-Solarzelle wurde publiziert und wurde berühmt mit 1,5%. Die Zelle gibt es übrigens noch, diese erste Zelle. Und wie die Raumfahrtindustrie und die Air Force und NASA sich angefangen haben zu interessieren für Silizium-Solarzellen, dann hat natürlich eine große Schub in der Effizienzsteigerung begonnen. Sie müssen bedenken, 1954, Sie haben gesagt 1994, naja, das sind gut 40 Jahre Arbeit dahinter, die Sie natürlich schön genießen, aber das sind Generationen von Doktoranden und Doktoren wahrscheinlich an dieser Effizienzsteigerung gearbeitet.
Gut. Lieber Professor, mich würde etwas interessieren. Der patentrechtliche Ansatz, wie schaut das weltweit aus? Welchen Schutz habt ihr für eure Erfindungen?
Es gibt 2 Ebenen der Patentierungen. Also die eine Ebene ist die sogenannte Grundpatente. Wenn man entdeckt irgendwas Neues und das ist fantastisch und man patentiert das, das war in Amerika üblich und deswegen zum Beispiel 1992 haben wir auch diese organische Solarzelle patentiert. Naja, Gott sei Dank, leider Gottes, wie man das sieht, nächstes Jahr ist 2012. Und Patente haben immer eine endliche Schutzdauer. Das heißt, wenn man Dinge zu früh patentiert, dann wird man natürlich niemals irgendetwas davon erfahren, weil Patente. Und Mitsubishi hat mir als Erfinder ins Gesicht gesagt, wir haben natürlich gewartet und wir werden nächstes Jahr in Produktion gehen. Also, die haben da auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sehr schön gearbeitet haben und gewartet haben, bis die Patentrechte von Kalifornien weg ist. Es gibt die 2. Ebene und das sind wertvollere Patente, wenn man zum Beispiel solche Spin-off-Firmen gründen und die Firmen finden ganz spezifische Methodiken oder Lösungen für ihr Prozess, für ihr Produkt. Und diese Produktpatente sind sehr viel wertvoller. Weil das ist natürlich viel näher zur Anwendung, das heißt, die Firma kann in 3-4 Jahren schon anfangen, das vielleicht umzusetzen. Und dieses kleine Patent, das ist vielleicht wissenschaftlich komplett langweilig, das Patent, aber ist egal, dieses Patent könnte verhindern, dass andere hineinkommen. Das heißt, ich würde sagen, das sind die 2 Ebenen. Die eine ist die, wenn man so will, eher protagonistische Ebene, dass man sich selbst sagt, ich habe das patentiert, ich habe es erfunden. Aber der wirtschaftliche Gewinn ist nicht sehr möglich. Die andere ist eben die institutionelle Patentierung eines Produktionsbetriebes, das viel schneller eben davon ernten kann. Das sind die zwei Ebenen. Und wir bewegen uns an und für sich in beiden Ebenen. Aber Patent ist eine teure Angelegenheit. Also es ist nicht ein Privatvergnügen. Man müsste das institutionell anpacken. Das ist schwierig.
Es war da vorne eine Frage.
Ja, ich wollte gern noch was sagen zu dem CO2-Argument. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, deuten Sie ja die Kurve, vielleicht, Herr, zeigst du nochmal die CO2-Kurve, und sagen, ja, Sie akzeptieren, dass Temperatur und CO2 parallel laufen, aber CO2 steigt, weil Temperatur steigt. Und wenn wir uns das über die letzten 500.000 Jahre angucken, das ist die linke Kurve, ist das auch in den meisten Fällen wohl so gewesen, dass die Temperatur auf der Erde sich verändert hat und der CO2-Level ist angestiegen. Aber wenn Sie sich angucken, was auf den Achsen steht, dann können Sie sehen, dass die Variation von 100 ppm, die wir in den letzten 500.000 Jahren gehabt haben, und die Werte schwanken da zwischen 200 und 300 ppm, verbunden war mit Temperaturänderungen von 12 Grad Celsius. Ja, wenn die Temperatur auf der Erde um 12 Grad ansteigt, steigt der CO2-Level um 100 ppm an. Die obere Kurve zeigt den CO2-Anstieg in den letzten 50 Jahren und das waren nochmal 100 ppm, nämlich von 300 auf 400 ppm. Wenn Sie jetzt sagen, das ist auf Temperaturanstieg zurückzuführen, dann müsste die Temperatur auf der Erde um 12 Grad angestiegen sein. Und nein, das ist sie natürlich nicht. In den letzten 50 Jahren, was wir sehen, ist ein Temperaturanstieg von bisher nur 0,5 Grad und der ist verantwortlich für all das, was wir an Klimakatastrophen im Moment erleben. Dass Italien versäuft, dass Bangladesch ersäuft und so weiter, dass Thailand, China Trockenheiten aufstehen. All diese Klimakatastrophen, die wir sehen, sind verbunden mit 0,5 Grad Celsius Temperaturanstieg, den wir sehen. Und da sagen wir eben als Folge des CO2-Anstiegs, den wir da haben und der sich natürlich fortsetzen wird, wenn Sie sehen, die Verschiebung der Kurven da, das ist bis zu 800 Jahre verzögert, dieser CO2-Anstieg aufgrund des Temperaturanstieges. Wenn wir jetzt sagen, 100 ppm entspricht 12 Grad Celsius, dann ist das, was wir mit dem CO2 angerichtet haben, unsere Zukunft. Nämlich ein Temperaturanstieg von 12 Grad Celsius, von dem wir im Moment 0,5 Grad erfahren haben, sozusagen. Das ist das, was wir aus diesen Kurven lernen können. Und was wir zu erwarten haben, ist, dass innerhalb der nächsten 100, 200, vielleicht sogar 800 Jahre eben die Temperatur aufgrund dieses CO2-Anstiegs, den wir messen können, um 12 Grad ansteigen wird. Und wenn wir weitermachen, um mehr als 12 Grad. Und da können wir uns ausmalen, was das für unser Klima bedeutet. Katastrophe.
Wollen Sie da jetzt nochmal kurz was drauf sagen?
Ja. Haben wir nur 3-5% 100 ppm Anstieg. Haben wir. Aber 95% sind die normalen Umsetzungsvorgänge in der Taiga, Tundra, in Urwäldern und so weiter. Das ist ein ganz kleiner Teil, was der Mensch benutzt. Und jetzt möchte ich aber wissen, bitte eine Frage. Wir können jetzt noch länger diskutieren, ich möchte das nicht aber sehen. Können Sie mir erklären, wie das CO2, nicht die Energieverbrauch, sondern das CO2 direkt, die Energieanstieg fördert. Das CO2 sieht man nicht der Energie.
Natürlich, auch das ist physikalisch vollkommen geklärt. Wir wissen genau, welche optischen Eigenschaften dieses CO2 in der Atmosphäre hat. Und wir können physikalisch genau erklären, wie das Strahlungsgleichgewicht der Sonneneinstrahlung und Abstrahlung verändert wird durch die veränderten CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Das ist simple Physik und ist perfekt aufgeklärt. Da gibt es gar keine Mystik oder unverstandene Dinge. Diese Physik ist wirklich super simpel und gut aufgeklärt.
Okay, okay.
Gut. Na, es gibt eine kurze Bemerkung. Also, ja. Ich bin da ein bisschen, sagen wir, pragmatischer. Also, es gibt ja diese berühmte Wahrscheinlichkeits- oder Risikoanalyse. Und ich bin mir nicht sicher, wer das wirklich gesagt hat. War das der Hume oder in der Zeit? Also ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht. Das ist, was ich meine. Man sagt, naja, wenn man nicht an Gott glaubt und den gibt's wirklich, naja, dann ist es schlecht. Also dann hat man die schlechte Karte gezogen. Wenn man an Gott glaubt und es gibt ihn wirklich nicht, naja, dann hat man nichts verloren. Also simple Risikoanalyse. Sozusagen würde man jedem Computer würde sofort ausrechnen, man muss an Gott glauben. Jetzt Spaß. Aber in dieser Sache müsste man wirklich eine gewisse Wissenschaftlichkeit hineinbringen. Das ist nicht eine Glaube oder eine Risikoanalyse oder sowas, sondern diese CO2-Werte, die wir heute messen, das sind Messungen, die haben sich über die Jahrhunderttausende nie stattgefunden. Und da waren Eiszeiten drinnen, da waren hunderte oder Kilometer dicke Eisschichten, wo wir jetzt leben. Also das sind Dinge geschehen in diesem Planeten und wenn man so sieht, die CO2-Konzentration hat sich nicht allzu viel variiert. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die CO2 wirklich schießt und alleine die Wahrscheinlichkeit, also wenn das wirklich das bringt, was es bringen könnte, ja da haben wir die schlechte Karte. Also und es wäre meines Erachtens nach auch sehr wichtig, dass man das politisch, also Handbremse zieht, weil ich glaube, da können wir das Auto wirklich gegen die Wand fahren. Und das ist etwas für diesen Planeten nicht ohne Folgen. Also das würde ich zum Beispiel in diese Diskussion hineinbringen, ob man jetzt glaubt oder nicht glaubt, oder Risikoanalyse ist was anderes, aber die Zahlen, die wir messen, 400 ppm haben wir schon. Also ich habe das jetzt gerade in den USA erfahren, also es wird schon 400 ppm gemessen heute. Und so weit war CO2-Gehalt in dieser Atmosphäre auf diesem Planeten ja, lange nicht. Sehr lange nicht.
So, nächste Frage, da vorne bitte. Ja. Und dann der Herr dahinter, aber zuerst den Herrn da vorne, der Watschlinger.
Wie schaut es mit der Energieeffizienz oder Energieverlust bei der Umwandlung aus? Also beim vorherigen Prozentsatz haben wir da mal mit elektrischer Energie in chemische Energie umwandeln?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wichtige ist natürlich, wenn wir CO2 tatsächlich recyceln, das ist eben dieses Bild auf dem Buch von George Ola, der erste Satz der Thermodynamik sagt natürlich, wir müssen genauso viel Energie wieder hineinstecken, wie wir nachher bei der Verbrennung dieses Kraftstoffes natürlich gewinnen. Das ist der erste Satz, Hauptsatz. Der zweite Hauptsatz sagt, na, so einfach ist es nicht, leider. Wir müssen mehr hineinstecken, als wenn wir wieder herausbekommen. Das ist eben die zwei mächtigen Hauptsätze der Thermodynamik. Das heißt, wir müssten mehr Energie hineinstecken, als wenn wir nachher natürlich herausbekommen. Das ist immer systematisch mit einem Verlust verbunden. Das ist keine Frage. Die thermodynamischen Limits liegen so ungefähr 76% herum. Das ist diese Carnot-Limits bei diesen Prozessen. Das ist gar nicht so schlecht. Und die Maschinen, die jetzt heute zum Beispiel mit der Wasserzerlegung und so weiter indirekte Methoden fahren, die fahren schon mit 26-28% Effizienz. Da haben wir noch einen langen Weg, natürlich bis 50-60% Effizienz, aber also das ist nicht, sagen wir, akademische Zahlen. Also wenn Sie anschauen, das könnte technologisch Sinn machen, wenn zum Beispiel die Schwankungen des Strompreises. Wussten Sie, dass im Jahre 2009 und 2010 in Europa, im Leipziger Börse, mehrere Tage negative Strompreise gab? Haben Sie das je gehört? Das ist Realität, meine Damen und Herren.
Was ist ein negativer Strompreis?
Wenn Sie Strom abnehmen, dann bekommen Sie Geld. Ja, weil die Strom... Input sozusagen, dass die Leute versprochen haben, vom Windenergie-Schwankungen hinein. Offenbar kann der Grid das nicht aufnehmen. Das sind also tausende Megawatt, sind Gigawatts, die da hineinkommen. Mhm. Und dann ist natürlich die Angebot und Nachfrage, diese Leipziger Börse schreibt negative Zahlen. Das ist zum Beispiel sehr lustig, das wissen sehr wenige Leute. Das heißt, wenn man alleine an diesen Tagen nimmt und das umwandelt, das wird sich sicher lohnen. Also das garantiere ich.
Im Wesentlichen wäre das jetzt auch meine Frage gewesen, des Wirkungsgrades, wenn Sie sagen 25-26%.
Die heutige, ja.
Ja, ist das eigentlich sehr viel, denn die Biomasse schafft in etwa einen Wirkungsgrad von der Gesamtanstrahlung zur Umwandlung von 5-6%.
Na, da muss ich bitte das korrigieren. Ich habe von der elektrischen Strom auf die chemische Energie, Umwandlung, Kilowatt-Hour, das ist ungefähr 26%. Wenn Sie jetzt aber Photovoltaik nehmen, wenn Sie zum Beispiel mit 20% fahren, dann müssen Sie von diesen 20% jetzt, die 25, da sind wir ungefähr um 4% herum, in dieser jetzigen Phase vom Licht auf Chemie.
Ja. Okay,
die Zahl muss man natürlich mit Photovoltaik korrigieren.
Ja. Ja, ich wollte noch mal eine ganz andere Frage stellen. Ja, Chemie und Umwandlung gesprochen. Wir reden ja heute viel davon, dass der Automobilmotor, wie wir ihn kennen, den Hubkolbenmotor, ersetzt wird durch einen Elektromotor. Das ist ja so die Vision, die da ist. In so und so vielen Jahrzehnten fahren wir alle elektrisch. Genau. Wenn ich Sie jetzt höre, dass Sie zukünftig Kraftstoff herstellen wollen, heißt es dann, dass der Elektromotor oder das Elektrofahrzeug in eine Sackgasse reinfährt?
Um Gottes Willen, nein. Nein. Der Antrieb ist was anderes als die Energie oder der Energievektor, den Sie mitschleppen. Ich bin wirklich ein großer Anhänger des Elektroantriebes. Elektroantrieb ist sicher viel effizienter und viel gewichtssparender und auch meines Erachtens nach viel intelligenter als der Verbrennungsmotor. Und das wird früher oder später komplett sich durchsetzen. Die Frage ist, wie geben Sie jetzt den Strom an den Antrieb? Sie können das natürlich durch eine Batterie mitnehmen, aber ich will euch zwei Zahlen nennen. Also, wenn Sie Benzin heute tanken, hängt davon ab, welches Benzin Sie tanken, aber so ungefähr 50 Megajoule per Kilogramm Energiedichte. Wenn man das umrechnet, das sind, glaube ich, so ungefähr 15 Kilowattstunden pro Kilogramm. Die beste Batterie, die wir haben, ist Lithium-Aluminium, die fährt mit 100 Wattstunden per Kilogramm. Also 0,1 Kilowattstunden per Kilogramm gegenüber 15, sogar noch mehr Kilowattstunden per Kilogramm. Die Energiedichte einer Batteriebank, die Sie jetzt zum Beispiel in Elektroauto mitschleppen, ist wirklich gering. Das ist auch das große Problem. Sie können nicht sehr viel fahren und irgendwann mal müssen Sie tanken. Die Energiedichte. Und wenn Sie mit zum Beispiel 40 Liter Benzin hineintanken, und das machen Sie in der Tankstelle ungefähr in 4 Minuten, rechnen Sie einmal die Leistung. Die Energie, die Sie hineinbringen, in 4 Minuten, wenn Sie die Leistung berechnen, da kommen Sie gigantische Megawatts heraus. Das heißt, wenn Sie das elektrisch laden würden, dieselbe Menge Energie, wenn es so eine Batterie gäbe, glaube ich nicht, da brauchen Sie solche Kabel, die wahrscheinlich Superconducting Strom liefern. Das sind wirklich praktische Probleme. Das heißt, ich glaube in Zukunft, die Energie wird in chemische Form getragen. Und dann wird es, also das ist sicherlich von George Orlach, also vollständig in diesem Buch auch beschrieben, wird mit Brennstoffzellen in elektrische Energie umgewandelt und der Antrieb geschieht elektrisch. Der Antrieb ist komplett in Ordnung, also da gibt es im Elektroantrieb überhaupt kein Problem. Aber die Energie zum Elektroantrieb, wenn Sie das mit Batterie mitschleppen wollen, da sind Sie halt ungefähr ein Faktor 1000 in der Energiedichte schlechter als zum Beispiel ein Liter Benzin. So ein Liter Benzin würde wahrscheinlich hier eine 100 Kilo, wenn nicht sogar 500 Kilo Batteriebank entsprechen. Diese Flasche. Die Energiedichte ist so phänomenal gut in den Brennstoffen. Aber dem Antrieb bitte Elektroauto und keine Objection, also keinesfalls. Elektroantrieb ist die Zukunft, das glaube ich auf alle Fälle.
Ja, Herr Kollege Saricivci, ich als Kollege freue ich mich natürlich, dass Sie geblieben sind. Ich will das hier auch öffentlich ausdrücken. Und auch Ihr Vortrag hat gezeigt, und ist, glaube ich, in Linie mit allen erneuerbaren Energieszenarien, die weiterdenken, dass die Speichertechnologiefrage nur über chemische Energiespeicher, und zwar einen signifikanten Anteil mit chemischen Energiespeichern, zu lösen ist, weil sie kompatibel ist mit der Infrastruktur, die wir haben, und damit volkswirtschaftlich überhaupt finanzierbar. Wenn wir aber jetzt folgende Szenarien durchspielen: Wir stehen derzeit bei 3%, 3,5% erneuerbarer Energieanteil weltweit mit den neuen Erneuerbaren. Bis 2050, glaube ich, ist gesellschaftlich politischer Konsens mindestens 50, vermutlich eher in Richtung 80%. Und manche sagen sogar, wo ist der Unterschied zwischen 80 und 100, also voll erneuerbar zu werden. Wenn wir diese gesamte Bandbreite jetzt hernehmen, und jetzt beziehe ich mich auf zwei Bilder, die Sie verwendet haben. Wir sind im Zeitalter des Endes des billigen Öls, und das gilt auch für Gas, angelangt. Also alles andere ist eine Illusion, dass das noch billiger wird. Ich glaube auch nicht, dass hier Schiefergas oder so eine Wende herbeiführen wird. Also das als eines Faktum genommen. Das zweite, was Sie besprochen haben, war dieses alte Bild: erneuerbare Energieträger, Solarenergie als demokratische Energie. Wenn wir jetzt von diesen 3% in 50% Größenordnungen hineinfahren, und auch ich bin überzeugt, technisch, wissenschaftlich wird das gelöst. Die einzige Frage ist, wie diffundieren diese Technologien in diese Größenordnungen und über welche wirtschaftlichen Mechanismen? Und die Schlüsselfrage, die sich stellt, werden es die großen zentralistischen Unternehmen sein, die diese Technologien vorantreiben? Oder werden es die dezentralen kleinen, also wenn ich den Vergleich IBM versus Apple auf die Energieszene umsetze, wie schätzen Sie das ein?
Also meine persönliche Meinung, also ich kann sicherlich jetzt nicht Wirtschaftsszenarien, da gibt es wahrscheinlich sehr viel qualifiziertere Kollegen, Leute hier in diesem Raum. Meine persönliche Meinung oder Ansicht ist, genauso wie wir mit dem Telekom gemacht haben. Die Telekommunikation-Technologie ist ja auch in zwei Sparten geteilt. Die eine ist die sogenannte Hardware, wenn man so will, dass zum Beispiel, wenn Sie ein Apple iPhone kaufen oder ein Samsung Galaxy oder Tablets oder so, das sind die ganzen elektronischen Hardware-Instrumente. Und die andere Seite ist eben die gesamten Netzwerke, wenn Sie heute A1 oder Telering oder Telekom oder in der ganzen Welt wird auch T-Mobile, und das sind die großen Netzwerke, die die Infrastruktur herstellen, damit wir überhaupt miteinander kommunizieren können. Ohne die wird es wahrscheinlich auch nicht gehen, diese gesamte Telekom-Industrie. Aber A1 wird wahrscheinlich nicht jetzt mit taiwanesischen Produzenten vom iPhone konkurrieren anfangen. Das hat sich auch eine sehr schöne Marktseparierung gebildet. Also ich glaube, und das habe ich mit Hoffmann auch sehr oft diskutiert, also vom Solarpanel-Chef, ich glaube, sowas Ähnliches wird auch im Solarbereich geschehen. Also da werden diese Hardware-Hersteller sein, die Zellenhersteller, die Panelhersteller, die gesamte Welt kann dort kaufen, Sie können das auch in eurem Haus, in meinem Haus kann man überall anbringen, das sind diese Hardware-Hersteller. Und dann werden wir aber natürlich immer noch diese großen Verwalter, der Energiekonzerne, wenn Sie so wollen, die großen Netzwerkhersteller, die werden wir auch brauchen, damit eben die Windenergie vom Norden mit der Solarenergie vom Süden auch in einem gescheiten, intelligenten Netz miteinander kommuniziert. Und es kann wirklich zufällig sein, dass Sie zu Hause heute keine Sonne haben, aber Sie brauchen die Waschmaschine, dann müssen Sie natürlich vom Grid kommunizieren und mit einem anderen, der vielleicht gerade die Sonne hat, aber nicht braucht, den Strom nehmen. Also dieses Netzwerkmodell vom Telecommunication, ich glaube, das wird bei uns auch einstellen. Also einerseits die Hardwarehersteller, und das wird weitgehend dezentral und wunderschön individuell sein. Und das ist die Demokratisierung, wenn man so will. Auf der anderen Seite die großen Netzwerkhersteller, die das Gesamte wirklich ermöglichen oder intelligent ermöglichen. Auf das wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen. Das ist vielleicht naiv, aber ja, so sehe ich das.
Spezifisch auf diese Technologie, Kohlenwasserstoffe herzustellen, Ist das eine Technologie, die Sie einschätzen, die völlig dezentralisierbar ist und dann in zentralisierte Netze eingespeist wird? Oder wird es eher die großen Hersteller geben, die bei Kraftwerken beispielsweise bei hohen CO2-Konzentrationen ansetzen und sagen, der Anteil in einem Effizienzszenarium reicht eigentlich, das wieder umzuwandeln in Kohlenwasserstoffe? Also werden es eher die Großen sein, die die Produktion der Energieträger hier bereitstellen werden, oder sind es eher kleine, dezentrale Unternehmen, wie jetzt bei Strom?
Also ich
würde Strom, das ist selbst Windkraft, ist stark dezentralisiert.
Ja, also
Photovoltaik noch viel mehr.
Ich glaube, das ist wiederum eine persönliche Meinung, aber muss nicht stimmen. Am Anfang werden das sicherlich die Großen sein. Weil alleine die Economies of Scale, also wenn Sie die Anlagen, chemische Anlagen in großen Maßstab bauen, ist natürlich die Kostenreduktion eindeutig da. Das heißt, die großen Investitionen werden sich zuerst auszahlen. Und deswegen wird das auch wahrscheinlich von den Großen zuerst einmal angebaut. Das sieht man ja, Solarfuel zum Beispiel mit E.ON, das ist das erste Beispiel, und das ist kein Wunder jetzt zu Ihrer Frage, warum E.ON und RAG sich da zusammentun, das sind wirklich große Multinational-Konzerne. Und dann aber wahrscheinlich wird das, je reifer die Technologie wird, wird das sicherlich auch individualisiert werden, diese chemische Umwandlungstechnologie. Photovoltaisch ist eher eben wie die Telekom-Industrie wahrscheinlich. Das ist meine Erwartung.
Gut.
Bitte. Wie weit haben wir von der technischen Seite her bei der Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie? Ist das auch schon so effizient?
Brennstoffzelle.
Ja.
Ja, das ist ja die Grundphilosophie der Brennstoffzelle, ist, dass man eine chemische Verbrennung, nicht jetzt indirekt mit Turbinen und Wasser erhitzen oder irgendetwas, sondern die chemische Verbrennung direkt in Strom umwandelt. Das ist im Prinzip, was Sie jetzt meinen. Und Brennstoffzellentechnologie ist heute marktreif. Also Sie können heute verschiedene Brennstoffzellen kaufen. Warum das noch nicht groß hineingekommen ist, das weiß ich auch nicht. Das haben wir oft diskutiert. Aber ich glaube nicht, dass es an der Technologie hängt. Ich glaube, das ist nur jetzt, da braucht man ein paar große Anwendungsbereiche und das kommt da hinein. Also Brennstoffzellentechnologie, also da Dieter ist sicher der Qualifizierte. Also ich sehe da keine grundsätzlichen Probleme dort. Also man muss es nur in die Gesellschaft hineinbringen.
Ja, wenn ich so in die Runde schaue, gibt es noch eine Frage?
Eine noch hinten.
Machen wir noch eine kurze Frage.
Man braucht ja bei diesen Katalysatoren oft auch relativ seltene Bestandteile. Also wenn ich ins Periodensystem schaue, finde ich viele Elemente, die zwar sehr nützlich sind, aber leider sehr, sehr selten sind, wie zum Beispiel Indium. Und auch bei Solarzellen, ich sage einmal, für einen hohen Wirkungsgrad, für ein paar tausend Satelliten macht das reichen, aber für große Solarformen oder eben, dass ich das überall in jeden Haushalt bringe, dass ich dort eben Energie herstellen kann, wird es vielleicht nicht reichen, weil diese Rohstoffe einfach nicht in dem Maß vorhanden sind. Genauso bei der Brennstoffzelle oder bei den Batterien. Für ein paar Laptops und Handys reicht das Lithium, das wir derzeit fördern. Aber wenn ich jetzt hunderte Kilo Lithium brauche für ein Auto, dann haben wir ganz andere Größenordnungen. Und wie schaut es da eigentlich bei den organischen Solarzellen aus? Was brauche ich dort an seltenen Materialien?
Danke. Also danke für diese Frage. Das ist wirklich eine der Dinge, die ich vielleicht hätte anbringen müssen. Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass der Rohstoffmangel an organischen Polymeren äußerst gering ist. Also zum Beispiel Indium ist wirklich ein Problem. Und die ganze Welt hat schon angefangen, diese Rohstoff, sozusagen Aufkäufe von China, hat wirklich die Welt alarmiert. Und Wissenschaftler und Techniker und die ganzen Firmen versuchen jetzt, Solarzellen herzustellen, zum Beispiel ohne Indium. Das sind halt neuere Solarzellen, zum Beispiel auch Dieter Meissner hat da sehr eingehende Arbeiten gemacht. Und Lithium dasselbe, aber organische Elektroden, organische Materialien, Solarzellen, die sind wirklich Kohlenwasserstoff, das ist ein Polymer. Im Prinzip, das ist ein, wenn man so will, ein organisches Chemieprodukt. Und es wird sicher nicht irgendwann einmal ausgehen. Also in diesem Zusammenhang nicht ausgehen. Das ist unmöglich. Und das war auch zum Beispiel damals, wie wir das Gesamte angeworfen haben, die erste Frage vom Department of Energy in den USA. Die haben sofort gefragt, welche Materialien in welcher Quantität könnten vorhanden sein. Und da ist natürlich Kohlenwasserstoffe, Gott sei Dank, in größerem Ausmaß natürlich vorhanden. Und wir wollen das ja selber machen, sogar die Kohlenwasserstoffe vom CO2 wieder zurück. Das heißt, das, was wir erstellen, könnte sich selbst sozusagen auch das Material für sich selbst produzieren. Das ist absolut keine Mangelsache. Aber Sie haben einen sehr wichtigen Punkt angeschnitten. Soweit ich so sehe, auch in Südamerika, aber ich war in Afrika, in Äthiopien und in allen Ländern, wir haben auch ein African Solar Energy Network gegründet, in Linz, für Afrika. Das war ein Vorgefahr. Das ansole.org zum Beispiel kann man anschauen. Und Afrika wird wirklich genau für diese seltenen Materialien, fast Rohstoff, geplündert zurzeit. Und sagen wir, die stärkste Schaufel hat China zurzeit. Also die schaufeln wirklich gut dort. Also.
Gut, Herr Professor, dann sage ich herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke. Ich möchte mich auch bei den Linzer Grünen bedanken, die die Veranstaltung so perfekt organisiert haben. Und natürlich bei Ihnen, liebes Publikum, für Ihre rege Anteilnahme. Zwei Sachen möchte ich Ihnen noch sagen. Sie werden einen Bericht über diese Veranstaltung finden am Samstag im Magazin der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Kollege Alfons Kriegelsteiner, dieser irgendwo im Publikum und schreibt sich die Finger wund. Und wer will, kann jetzt im Anschluss an die Diskussion noch draußen an der Bar, auch mit dem Herrn Professor noch ein bisschen diskutieren und die Diskussion weiterleben lassen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Abend, gute Nacht, kommen Sie gut nach Hause.